danke euch für das Fitnesstraining. Also ich habe schon abgenommen beim Zuschauen. Weiss nicht, wie es euch gegangen ist. Ja, es gibt Vorbilder, die muss man ziehen lassen und sich mit anderen Vorbildern beschäftigen. Wir wollen uns heute mit einem Vorbild beschäftigen, wo wir nicht ziehen lassen, sondern wo wir behalten wollen. Und wir wollen uns um eine Geschichte hören, wo nicht nur demütig geredet wird oder von Demut geredet wird, sondern wo Demut auch gelebt wird. Und die Geschichte ist eigentlich so ein längerer Dialog, aber das ist eigentlich nicht vor allem das Wichtigste, sondern eine demütige Handlung. Und ich lese euch das jetzt vor, aus einer Mischung von Hoffnung für alle und der Lutherbibel, weil beim Luther einfach gewisse Ausdrücke besser rüberkommen, die im Hebräischen auch so stehen. Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet, David ist jetzt in der Wüste bei Engedi. Saul wählte 3000 Elitesoldaten aus ganz Israel aus und machte sich auf die Suche nach David und seinen Leuten. Als sie bei den eingezäunten Schafweiden in der Nähe des Steinbockbergs vorbeikamen und eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seine Notdurft zu verrichten. Ausgerechnet im hintersten Winkel dieser Höhle hatten David und seine Männer sich versteckt. «Das ist die Gelegenheit, David», flüsterten einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deine Feinde auszuliefern, damit du dich an ihnen rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Da schlich sich David von vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, das lasse der Herr ferne von mir sein, dass ich das tun sollte, und meine Hand legen an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Und David wies seine Männer von sich mit harten Worten und ließ sie sich nicht an Saul vergreifen. Nach einer Weile verließ Saul die Höhle wieder, um seine Suche fortzusetzen. David ließ ihm einen kleinen Vorsprung. Dann trat er zum Ausgang und rief, «Mein Herr und mein König!» Saul drehte sich um. David verneigte sich tief vor ihm und warf sich zu Boden. Dann begann David zu reden. «Warum glaubst du dem Geschwätz einiger Leute, die behaupten, ich wolle dich ins Verderben stürzen? Heute kannst du mit eigenen Augen sehen, dass es nicht wahr ist. Vorhin in der Höhle hat der Herr dich mir ausgeliefert. Meine Leute wollten mich dazu verleiten, dich umzubringen, aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Schau, mein Vater, was ich hier in der Hand halte, einen Zipfel deines Mantels. Den habe ich abgeschnitten, anstatt dich zu töten. Glaubst du jetzt, dass ich kein Verräter bin und nichts Böses gegen dich im Schilde führe? Ich habe dir nichts getan und trotzdem verfolgst du mich und willst mich beseitigen. Der Herr soll Richter sein und entscheiden, wer uns von uns beiden im Recht ist. Er soll dich für das Unrecht bestrafen, das du mir antust. Ich aber werde dir kein Haar krümmen. Schon ein altes Sprichwort sagt, nur ein Gottloser geht Verbrechen. Nein, ich werde dir kein Haar krümmen. Wem zieht der König von Israel nach? Wem jagst du nach? Einem toten Hund? Einem einzelnen Floh? Der Herr soll unser Richter sein. Er soll entscheiden, wer vor uns Recht hat und Unrecht hat. Möge er mein Fürsprecher sein und mir zum Recht verhelfen. Da begann Saul laut zu weinen und rief, bist du es wirklich, mein Sohn David? Du bist ein besserer Mensch als ich. Du bist gut zu mir, obwohl ich dich schlecht behandelt habe.
Gerade heute hast du wieder bewiesen, wie großmütig du bist. Obwohl der Herr mich dir ausgeliefert hat, hast du mich nicht umgebracht. Wer lässt schon seinen Feind unbehelligt laufen, wenn er ihn einmal in seine Gewalt hat? Der Herr möge dich für deine Großzügigkeit belohnen. Ich weiß genau, dass du König sein wirst und deine Familie in Israel für alle Zeiten regieren wird. Darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. David schwor es. Danach kehrte Saul nach Hause zurück, während David und seine Leute wieder in die Berge hinaufstiegen.
Das ist die Geschichte in der Höhle von Engedi. Und in dieser Geschichte, da redet der David ja sehr demütig mit dem Saul. Und das sieht man vor allem in dieser Bezeichnung, dass er sich selber einen toten Hund nennt. Tod ist ja unrein für die Juden und ein Hund ist ein unreines Tier. Und die Kombination beides zusammen, das ist so ein richtiger jüdischer Kraftausdruck für Menschen an der untersten Stufe von der sozialen Leitern. Also das ist eine Demutsbekundung vom David. Und auch an anderer Stelle hat er die demütige Sprache, dass er sagt, mein Herr und mein König, oder er sagt Vater. Also er redet demütig, aber er handelt auch demütig. Und der Beweis dafür ist, dass er eben einen Zipfel vom Mantel vom Saul abschnitt und ihm sagt, das ist der Beweis dafür, dass ich dir ja gar nichts Böses will. Und es ist natürlich auch ein Zeichen von Demut. Also der David hat nicht nur demütig geredet, sondern er hat eben auch demütig gehandelt. Und das ist ja etwas, was oft nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt Leute, die reden demütig, die haben das gut getroffen, aber sie handeln eigentlich nicht demütig. Sie reden sich klein, aber eigentlich wollen sie ja nur gelobt werden. Oder sie sagen, dass sie mit ihren Gaben anderen dienen wollen. Aber wenn man genauer anschaut, dann wollen sie eigentlich das ausleben, was ihnen Spass macht. Und dass es das ist, merkt man immer, dass wenn es weniger Spass macht, dann sind sie aufs Mal nicht mehr bereit zu dienen oder nicht mehr in dieser Form zu dienen. Oder es gibt die, die sagen, ja, ich mache dir nur Vorschläge. Aber eigentlich wollen sie bestimmen, was gemacht wird. Es gibt Leute, die machen sich unsichtbar, aber hinter den Kulissen ziehen sie Fäden und bestimmen, was geht. Oder es gibt Leute, die sagen, sie hätten gerne Feedback. Aber eigentlich wollen sie das gar nicht. Sie wollen eigentlich nur eine Bestätigung, dass sie etwas sehr gut gemacht haben. Es gibt einen Haufen Leute, die demütige Sprache beherrschen, aber nicht danach handeln. Und so ein Mann war der Saul. Der hat die demütige Sprache nämlich auch reden. Also der war da gut bewandert. Er sagt ja, du bist ein besserer Mensch als ich. Er redet sehr demütig, aber er hat trotzdem David weiterverfolgt. Er war immer noch eifersüchtig. Er hat seine Fehler eigentlich überhaupt nicht eingesehen. Und er war Gott immer noch ungehorsam. Und er hat nicht im Traum daran gedacht, irgendwie als König abzudanken. Obwohl er genau gewusst hat, dass Gott ihn verworfen hat. Und er hat auch genau gewusst, dass David sein Nachfolger wird sein. Und er hat geahnt, dass er der bessere König wird sein. Aber wegen dem hat das Königtum nicht hergegeben. Der Saul, der hat demütig schwätzen, aber hat nicht danach geredet. Der David, der hat demütig gehandelt. Und wie ist es bei dir? Wie sieht das bei dir aus? Redest du nur demütig? Oder bist du demütig? Können sich andere ein Vorbild nehmen an deiner Demut? Am David hat man sich ein Vorbild nehmen können. Und darum betrachten wir ja die Geschichte in dieser Höhle von Engedi. Und man kann etwas sehen am David, was Demut ausmacht, nämlich das, dass man etwas über sich akzeptieren tut. Dass man akzeptiert, dass etwas über einem steht. Und in dieser Geschichte ist das die Unantastbarkeit vom König. Das sagt ja der David zweimal: Ich will auf keinen Fall Hand an den Gesalbten vom Herrn legen. Ich will nicht aufbegehren gegen meinen König. Und er verschont ja den Saul nicht, weil er den Saul so einen coolen Typ findet. Oder weil er findet, ja, das ist ein toller Mann, der ist ein super König, der muss noch ewig regieren. Oder weil er ihm so sympathisch ist und so. Nein, er verschont ihn eigentlich nur, weil er eben noch der amtierende König ist. Der rechtmäßige König, noch nicht abgesetzt ist. Und das zeigt seine Demut. Demütige Menschen, die können akzeptieren, dass es etwas gibt, wo über mir ist. Und das ist an erster Stelle Gott. Und Demut fängt ja eigentlich mit der Erkenntnis an, dass es einen Gott gibt und dass der Gott nicht ich bin. Und wer das eingesehen hat, dem fällt es leichter, in anderen Bereichen zu akzeptieren, dass es etwas gibt, wo über mir steht. Und das sind zum Beispiel biologische Tatsachen. Und es hat hier in England einen Aufruhr gegeben, eine Professorin, eine Ethikprofessorin, hat gesagt, dass das soziale Geschlecht und das biologische Geschlecht nicht gleichwertig sind. Dass man sich nicht einfach aussuchen kann, was für ein Geschlecht das man hat. Und nachher ist sie von der Uni gemobbt worden. Und das hat dann aber tatsächlich auch in der Gesellschaft einen Aufschrei bewirkt, dass die Frau wegen dieser Aussage gehen musste. Dass biologische Tatsachen über einem stehen und man nicht einfach alles selber bestimmen kann. Oder natürliche Grenzen, die man einfach hat. Vielleicht auch Gesundheit, dass man mit dieser Gesundheit nicht alles kann. Oder das Wohl von der Allgemeinheit, Bedürfnis vom Gegenüber, dass das über mir steht. Oder das Resultat von einer Wahl, die stattgefunden hat. Regeln im Verkehr, Teamvereinbarungen, Autorität der Bibel. Demütige Menschen können akzeptieren, dass es etwas gibt, das über ihnen steht. Und darum halten sie sich an Vereinbarungen, die man getroffen hat. Oder sie akzeptieren Wahlresultate und es kommt nicht so raus wie in den USA, oder? Wo ein Gezänk ist. Oder? Da kann man akzeptieren, die Wahl finde ich zwar nicht in Ordnung, aber sie ist ja so. Oder man kann Kritik stehen lassen. Man kann sagen, okay, Du sagst mir das und du hast einen Grund für das und ich denke mal darüber nach, warum du die Kritik an mir äußerst. Ob man sie dann berechtigt findet, das kann man immer noch entscheiden, aber dass man es sich mal anlässt. Oder man hat ein Auge für Bedürfnisse von anderen, was echt andere könnten brauchen. Man kann verzichten zugunsten von der Mehrheit und kann sagen, ja, ich würde das nicht unbedingt so sehen, aber wenn die Mehrheit das machen möchte, dann okay. Oder man kann sich sogar vorstellen, dass jemand Recht haben könnte, jemand anderes. Man zieht es überhaupt in Erwägung. Und ich habe die Hosen, die ich hier anhabe, die habe ich in den USA gekauft. Zwei Stück davon mit zwei Schwarzen noch bei Macy's in San Francisco. Und ich Aktion, oder? Und nachher, das war ja gesehen, bevor wir gezügelt haben. Und nach dem Zügeln war nur noch eine Hose übrig gewesen. Dann habe ich mir gedacht, wo ist denn die Kaibenhosen angekommen? Ist jetzt das etwas, was ein Verlust ist beim Zügeln? Oder ist mir das irgendwie auf der Reise abhanden gekommen? Wer hat mir denn echt die Hosen genommen? Oder? Und so sie, hat dann mal irgendwann gesagt, du, hast du überhaupt zwei gekauft? Und ich habe gesagt, natürlich habe ich zwei gekauft, das weiss ich noch ganz genau, ich muss nicht darüber nachdenken. Und ich kann euch sagen, ich habe also jahrelang gedacht, ich habe zwei gekauft, oder? Und ich habe die extra nicht angelegt, zum Schonen, weil ich ja nur ein Paar habe. Oder? Und vor etwa 3-4 Monaten habe ich jetzt definitiv eingesehen, dass so sie recht hat, ich habe wirklich nur eine gekauft. Es muss einfach so sein. Demut heisst, zu denken, es kann tatsächlich sein, jemand anderes hat recht. Oder man orientiert sich an den Maßstäben der Bibel. Man entfaltet sich in den natürlichen Grenzen, die man hat. Oder man fragt, ob man etwas haben darf und man nimmt es sich nicht einfach. demütige Menschen, die können akzeptieren, dass es etwas gibt, was über ihnen steht. Und darum können sie auch akzeptieren, dass jemand anderes das letzte Wort hat. Und in diesem Fall ist es ja so, dass der Saul das letzte Wort hat. Es heisst darum, darum bitte ich dich, schwöre mir vor dem Herrn, dass du meine Familie nicht auslöschen wirst. Bitte lass nicht zu, dass mein Geschlecht ausstirbt. Und dann heisst es, David schwor es. Natürlich kann man sagen, der David hat das letzte Wort gehabt, aber sein letztes Wort war eigentlich nur, dass er dem Saul gesagt hat, jawohl, die Bitte, die tue ich dir erfüllen. Es zeigt sich, jemandem das letzte Wort geben können, ist auch ein Zeichen von Demut. Aber das heisst ja eigentlich nicht, dass man nichts zu sagen hätte. Das ist ja nicht so. Dass wenn du demütig bist und jemandem das letzte Wort gibst, heisst es nicht, dass du nichts sagen musst. Ein demütiger Mensch kann durchaus mit Gott fighten. Und vielleicht Unverständnis für Situationen zum Ausdruck bringen, Vorschläge machen, Gott bitten, herausfordern, das ist alles möglich. Aber einfach Gott das letzte Wort geben. Hat David auch gemacht. Er hat ja Gott in den Psalmen auch herausgefordert und angeklagt sogar und so. Aber das letzte Wort hat er immer Gott gegeben. Oder man kann als gläubiger Christ kann man durchaus auch die Bibel hinterfragen. Das ist nicht verboten. Man kann um Auslegungsfragen kann man streiten machen, Theologen schon seit Jahrhunderten. Oder? Das kann man, das darf man auch, wenn man demütig ist. Darf man Sachen anzweifeln, wo so gängige Auslegungen sind. Man kann um die Interpretation von Bibelstellen ja, ringen und trotzdem der Autorität der Bibel das letzte Wort geben und sich nach dem richten. Oder man kann auch als demütiger Mensch diskutieren mit anderen, oder für seine Rechte einstehen, sich Gehör verschaffen. Da kann man ja alles. Und trotzdem anderen das letzte Wort geben. Zum Beispiel dem Chef, der die Firma letztlich gehört. Oder im Staat, der Gesetze erlässt. Oder im Teamleiter, der Verantwortung hat für etwas, was man miteinander macht. Oder vielleicht die Gemeindeleitung, die Ziel setzt für die Gemeinde. Und die Steigerungsform von dem, dass man jemandem das letzte Wort geben kann, das ist eigentlich die, dass man jemandem das letzte Wort gibt, wo man eigentlich denkt, dass er unfähig und inkompetent ist. Und das ist eigentlich beim David der Fall. Er hat ja gedacht, dass der Saul eine Fehlbesetzung ist. Und er hat das auch gewusst, dass das in Gottes Augen so ist. Nämlich seit dem Zeitpunkt, wo er zum König gesalbt worden ist, hat er gewusst, dass der Saul eine Fehlbesetzung ist. Und trotzdem hat er ihm das letzte Wort genommen. Und ich glaube, das ist ein Zeichen von Demut. Und auch ein Vorbild für uns. Und wie sieht das bei uns aus? Kannst du jemandem das letzte Wort geben? Kannst du anerkennen, dass etwas oder jemand über dir steht? Können Leute ein Vorbild an dir nehmen, in Demut? Vielleicht können sie es an dir nehmen, indem sie sehen, dass du warten kannst. Weil im Warten, da kommen eigentlich zwei Ansätze so ein bisschen zusammen. Es kommt einesteils der Ansatz von der Akzeptanz, kommt da, dass so etwas über einem ist, und das andere, dass man Bedürfnisse vom anderen höher achtet, gewichtet als die eigenen. Und das führt dann auch dazu, dass man warten kann. Man kann warten, bis das Wetter stimmt, bis man zum Beispiel eine Bergbesteigung macht, oder? Die Nicht-Demütigen, die sagen, das spielt mir völlig egal, oder? Das bezwingen wir. Dann nachher meistens enden sie irgendwo im Eis. Oder man kann eben warten, bis die Zeit gekommen ist für eine Veränderung. Man kann warten, bis die Ernte reif ist. Da kann man ja auch nicht irgendwie zupfen, da muss man demütig warten, bis es so weit ist. Oder? Man kann vielleicht warten, bis schwierige Zeiten vorbei sind, bis sich eine Tür öffnet. Oder man kann warten, bis andere fertig sind, die Tanksäulen zum Beispiel, wenn sie bedient werden im Laden. Man kann warten, bis andere ihre Fragen gestellt haben. Man kann warten, bis die anderen begriffen haben, oder, in der Schule. Der Lehrer muss es nochmal erklären, Dann kann man warten, auch wenn man das Gefühl hat, selber hat man es schon lange begriffen. Man kann warten, bis sich andere entschieden haben für etwas. Man kann warten, bis Gott redet oder bis Gott eingreift. Ich glaube, demütige Menschen, die können warten. Und demütige Menschen erkennt man daran. Und man erkennt sie auch ein bisschen, wie sie warten, oder? Ob sie nervig sind, oder ob sie noch verdrängeln, oder? Wie im Skilift. Ich meine, die warten auch, oder? Aber eben, sie stehen dann auf den Ski um. Oder die einen noch verschimpfen. Also man merkt ein bisschen Demut, wie Leute warten und auch wie lange, dass sie warten können. Und es ist ja erstaunlich, der Saul, der hat sehr lang können warten. Der Saul hat eben nicht können warten. Das war einer, der nicht können warten konnte. Er hat zum Beispiel gemeint, einmal hat er geopfert, obwohl er jetzt noch auf Samuel warten. Und dann hat er einfach keine Geduld gehabt und hat selber aufopfern. Und genau an diesem Punkt hat es ihm das Königtum gekostet. Hat Gott ihm verworfen. Aber David, der konnte warten. Der konnte warten. Und es war ja eigentlich eine lange Zeit von Salbung bis Einsetzung als König. Und in dieser Zeit hat er einiges erlebt. Er ist gesalbt worden und nachher ist er einfach weiter Schöf hüten, oder? Er hat ja noch Schöf gehütet, wo er auch den Goliath bezwungen hat. Er war am Hof vom David und hat ihn bespassen, oder, auf der Harfe, damit er da nicht so depressiv ist. Obwohl er genau gewusst hat, dass er eigentlich der Nachfolger ist. Er hat den Goliath bezwungen. Er war noch ein Waffenträger vom Saul und hat militärische Siege errungen. Der Saul ist eifersüchtig geworden. Nachher hat er sich ja Tochter verdient, quasi. Und was so weit war, hat der Saul selbst jemand anderem gegeben. Also völlige Demütigung. Und hat mir zweimal ermorden wollen. Also das war eine lange Zeit mit einem Haufen Ereignissen, demütigenden Ereignissen. Und jetzt in dieser Höhle von Engedi hat er sich die Krone nehmen. Und er nützt die Situation nicht aus. Er konnte warten, bis ihm die Krone gegeben worden ist. Er hat gewartet, bis der Saul gefallen war und erst dann ist er der Nachfolger geworden. Der David konnte warten, als Ausdruck von Demut. Und die Frage ist, kannst denn du warten? Was sehen die Leute so bei dir, wenn du am Warten bist? Was beobachten sie, wenn du vielleicht im Wartezimmer vom Leben bist? Beim David hat man beobachten, dass er seine Hand nicht ausgestreckt hat, nach dem, was ihm nicht gehört hat. Und das war bei ihm das Königtum. Erstaunlicherweise, oder? Er war ja schon gesalbt als neuer König. Aber das Königtum war noch nicht seins. Und zweimal sagt er ja, dass er eben die Hand nicht an das will legen, an den Gesalbten, dass er das Königtum sich nicht nehmen will. Zweimal sagt er das. Er sagt Nein. Wo ihm die anderen sagen, das ist die Gelegenheit, dir die Krone jetzt zu nehmen. Sagt er, nein, das mache ich nicht, weil es ist nicht meins. Und ich glaube, das gibt es in unserem Leben auch. So Situationen, wo man die Finger lassen muss von etwas, was nicht meins ist. Und das fängt ja ganz einfach und schlicht an, oder? Da kann ein Werkzeug sein, das nicht deins ist. Und dann musst du die Finger davon lassen, weil es ist nicht deins. Oder es ist eine Anerkennung, die nicht deine ist, weil sie einen anderen verdient hat und dann musst du die Finger davon lassen. Und musst nachher halt dann sagen, nein, es tut mir leid, schön, dass du das sagst, aber der hat es eigentlich verdient und nicht ich. Oder es kann eine Beziehung sein, die nicht meine ist. Wir sagen, das ist eine tolle Beziehung, aber das ist nicht meine. Da habe ich nichts zu suchen. Finger weg davon. Oder ein Lebensstil. Man sagt, hey, das ist ein Lebensstil, super Sache und so, aber es ist nicht meine. Oder es ist nicht mein Platz. Und ich hatte eine Anfrage nach der Sommerferien für so einen Ausbildungszweig quasi innerhalb von Chrischona Schweiz zu betreuen oder aufzubauen. Dann hat sie mich da angefragt und dachte, ja, wieso fragen denn die mir so etwas, oder? Ich meine, das ist ja schon mal schön, wenn man mir das zutraut, oder? Das ist ja eigentlich eine Ehre, oder? Man muss sagen, ja, hey, aber Wie kommen die da drauf? Oder? Was habe ich denn für Qualitäten? Ich habe immer den Spruch drauf, ich bin bildungsresistent. Oder? Also wieso sollte ich denn für Weiterbildung etwas machen? Ich habe ja selber wenig Weiterbildung gemacht. Ich bin kein Erwachsenenbildner. Ich habe ja selber niemanden, den ich so coach und betreue. Ich bin doch völlig nicht... Ich habe die Gaben gar nicht. Oder? Also, dann habe ich einfach müssen sagen, hey, das ist eine super Sache. Aber das ist nicht mein Platz. Das ist nicht meins. Da muss ich die Finger davon lassen. Auch wenn es vielleicht irgendwie kannst sagen, ja, dann sagst du, ja, das ist der eine. Da kann sogar noch Ausbildungszweig noch aufbauen. Dabei null Ahnung davon. Und darum Finger weg. Man muss wissen, was man kann. Und dann muss man die Finger davon lassen. Demütige Menschen, die können Nein sagen. Und vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du müsstest Nein sagen. Die Finger davon lassen. Der David hat Nein gesagt, im entscheidenden Moment. Aber der David war nicht nur ein Nein-Sager. Denn es war nicht nur ein Nein-Sager demütig. Demütig sein heisst, dass man auch Ja sagen. Oder Ja sagen. Zum Beispiel dann, wenn man ein Versprechen abgibt. Der Saul hat ja dem David ein Versprechen abnehmen und hat gesagt, dass er seine Nachkommen verschonen soll, damit sein Haus nicht ausstirbt. Und der David, der hat das Versprechen eingelöst. Der hat das zwar nicht einlösen an den Söhnen vom Saul, weil die sind mit dem Saul auf dem Schlachtfeld gestorben, aber der David hat das Versprechen eingelöst am Mephibosheth. Und das war der Enkel von Saul und der Sohn von Jonathan. Und der Mephibosheth, der ist bei der Flucht, der Mutter runtergefallen und nachher hat er ein verkrüppeltes Bein gehabt. Es war also ein Behinderter. Und es heisst dort, dass er in Lodabar gelebt hat. Und Lodabar, das bedeutet auf Deutsch kein Weid, kein Wort. Lodabar war ein Ort an der Grenze oder an der Peripherie der Gesellschaft, wo man zu nichts kommt, oder? Wo niemand mit einem redet. Ein Ort der Einsamkeit. Der Mephibosheth ist als Behinderter und Nachkomme von einem verstoßenen König. Ist er gebrandmarkt, gemieden, ausgrenzt und ausgeschlossen. In Lodabar war er eigentlich nur geduldet. Er hatte nicht wirklich Heimat und er hatte schon überhaupt keine Zukunft. Und der Mephibosheth verschont der David nicht nur, wie er es eigentlich versprochen hat, sondern der Mephibosheth holt er zu sich an den Hof und gibt ihm einen Platz, nicht irgendwo noch in Jerusalem, in einem Hütchen weit weg von seinem Palast, sondern er holt ihn zu sich im Königspalast, damit er mit ihm an der königlichen Tafel essen darf. Und das ist ja eine enorme Wertschätzung, wo der David dem Mephibosheth zeigt, indem dass er das Versprechen, die er dem Saul gegeben hat, jetzt eben an ihm einlösen tut. Und ich glaube, Versprechen abzugeben, das ist ja noch nicht unbedingt ein Zeichen von Wertschätzung oder von Demut. Versprechen abgeben tun noch ein Haufen Leute, oder? Die geben die ab im Wissen, dass sie es sowieso nicht einhalten, oder? Wie du gerne in der Politik haben wir es so gemacht. Oder? Sie vergessen es einfach und sagen, ja, was interessiert mich, das Geschwätz von gestern. Alles wird vergessen. Oder man macht ganz gezielt natürlich taktische Versprechen, aber völlig egoistisch motiviert. Also Versprechen, das ist noch nicht ein Zeichen von Wertschätzung, wenn man die gibt, oder? Aber wenn man sie einlöst, dann werden sie ein Zeichen von Demut und von Wertschätzung. Vor allem dann, wenn sie etwas kosten. Und Versprechen können ja einem wirklich etwas kosten. Dann sagst du, ja, ich helfe dir dann mal, oder? Dann kann dir plötzlich Zeit und Nerven kosten. Oder Geld und Kraft. Oder dein Ruf. Wenn du sagst, hey, ich habe den zu dir, oder? Und dann geht dann die Person plötzlich in Ungnade oder wird gemobbt. Dann kann es dein Ruf auch kosten. Oder die Freiheit. Haben wir ja gesehen, letzten Sonntag, verfolgte Kirche. Wenn der Jesus ein Versprechen abgibst, ihm treu zu sein, kann sie plötzlich die Freiheit kosten. Oder dein Leben. Wenn du jemandem sagst, ich lasse dich nicht im Stich, auch in Lebensgefahr nicht, lasse dich nicht hängen, kann dir tatsächlich dein Leben kosten. Wer sich hier davon nicht abhalten lässt und ein Versprechen trotzdem einlöst, der zeigt Menschen eine enorme Wertschätzung. Und in dieser Wertschätzung da steckt auch eine demütige Haltung. Und der David, der hat den Mephibosheth zu sich an den Tisch geholt und hat sein Versprechen eingelöst. Der Mephibosheth, der hat sich ja selber, wie der David beim Saul, oder, hat er sich selber einen toten Hund genannt. Und diesem toten Hund hat er den Platz gegeben an seiner Königstafel. Er hat mit ihm gegessen. Ein enormes Zeichen von Güte, von Grosszügigkeit, von Wertschätzung und auch von Demut. Aber nach ihm ist er ganz anders gekommen. Aus dem Geschlecht von David. Der König der Könige. Jesus Christus selber. Der Gesalbte des Herrn. Der Messias, wo sie von seinem eigenen Volk behandelt worden ist wie ein toter Hund. Und wo das eigene Volk keine Skrupel hatte, Hand an Messias zu legen. Und gerade durch diesen Umstand, gerade durch das, hat er sein Versprechen eingelöst und uns alle zu sich an die königliche Tafel eingeladen. Er hat den Weg frei gemacht, dass wir mit Gott am Tisch sitzen können. In der Herrlichkeit, in Gottes ewigem Reich. Und das ist doch der ultimative Beweis von Demut. Und dafür möchte ich Jesus danken an dieser Stelle. Und nachher wollen wir miteinander einsteigen in eine Zeit vom Lobpreis. Aber wir wollen jetzt miteinander beten. Ja, Jesus, ich danke dir für den Beweis von Demut. Und ich staune, ja, was du alles mit dir hast gemacht hast, um den Weg frei zu machen für uns. Um dein Versprechen einzulösen. Und das aus Demut. Weil der Auftrag vom Vater mehr war als deine Bedürfnisse. Und mehr dir wichtiger waren als deine eigenen Bedürfnisse. Und dafür danken wir dir. Und dafür wollen wir dich loben und preisen und anbeten, gerade in dieser Zeit jetzt, wo wir jetzt heim mit dir. Amen.